Ja, liebe Geschwister, heute wollen wir uns wieder mit der Bergpredigt beschäftigen. Wir haben ja jetzt eine Predigtreihe, die sich mit der Bergpredigt beschäftigt und haben das auf 8 Teile ungefähr aufgeteilt. Letzte Woche gab es den ersten Teil, wo es um die Einleitung ging und die Seligpreisung. Und heute soll es dann um den zweiten Teil gehen. Das steht in Matthäus 5, Vers 13 bis 16, die Verse. Ein kurzer Abschnitt, aber da steckt genug drin, dass wir uns da eine ganze Predigt mit beschäftigen können. Und ja, zu Beginn möchte ich uns einfach diese Verse einmal vorlesen. Also, Matthäus 5, Abvers 13. Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und vor den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter das Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ja, die Bergpredigt. Wenn Jesus eine Predigt gepredigt hat, warum machen wir dann da 8 Predigten raus, um über diese Predigt zu sprechen, kann man sich eigentlich fragen. Ich vermute mal, dass auch das, was Jesus hier oder was uns in der Bibel überliefert worden ist, vielleicht auch eine kleine Verkürzung ist von dem, was er wirklich insgesamt gesagt hat dort, weil ich denke, das hat schon ein bisschen länger gedauert, aber wir haben die Quintessenz dessen hier von Matthäus aufgeschrieben bekommen. Und zu Beginn möchte ich nochmal einen kleinen Rückblick auf letzte Woche uns geben. Ulrich, ich muss einmal eine weitermachen, eine Folie. Und zwar, ja, haben wir, oder ich war ja nicht da, aber ich denke mal, ich hatte das Skript vom Papa bekommen, wirklich dabei rumkam, ist, dass die Bergpredigt eine Lehre ist für die Jünger. Also für die Menschen, die dem Herrn Jesus nachfolgen wollten, die nicht nur bereit sind, von ihm etwas zu lernen, sondern auch wirklich bereit sind, sich ihm in seiner Gesinnung gleich werden zu wollen. Also wirklich die... falsche Richtung. Genau, also die wirklich sein wollen wie der Herr Jesus selber und ihm immer ähnlicher werden wollen. Und für diese Menschen hat Jesus diese Predigt eigentlich gehalten. Also sie richtet sich wirklich an gläubige Nachfolger und nicht nur an solche und nicht an solche, die keine Verbindung zu ihm haben. Und dementsprechend sind in diesen 3 Kapiteln, um die es ja insgesamt geht, werden halt viele Verhaltensregeln für das persönliche Leben eines Jüngers uns mitgeteilt und auch für das Verhältnis unter den Jüngern untereinander und zu den Mitmenschen, wie wir uns verhalten sollen, was Jesus möchte und was Gott möchte, wie wir uns verhalten können. Das ist quasi so eine Art Anleitung zum Leben für einen Jünger, könnte man sagen, wenn man es ja zusammenfassen möchte. Genau, dann wurden ja zunächst, kommen ja dann in diesen ersten Versen die Seligpreisung, auf die dann auch noch letzte Woche eingegangen worden ist, die ja alle so ein bisschen vielleicht gegensätzlich sind, oder nicht gegensätzlich, sondern Mut machen, verwundern sind, die Menschen, die sich so, sag ich mal, wie brave Schafe verhalten, ja, und denen es vielleicht nicht so gut geht, dass denen ja Mut zugesprochen wird und Verheißungen gegeben werden, wie es ihnen weitergeht. Ja, und heute in den Versen ist ja ziemlich eindeutig, da geht es um Salz und um Licht. Dass die Jünger sind wie Salz und wie Licht. Und ich möchte uns jeweils einmal so die beiden Stoffe oder die beiden Elemente vorstellen, was das eigentlich für Eigenschaften sind, die Salz und Licht haben. Und wenn man sich Salz einmal anschaut, dann ist es etwas, ja, oder dann kann man erstmal sagen, das ist etwas, ein sehr robuster Stoff. Ja, also Salz, das wir normalerweise kennen, mit dem wir Essen, Kochwürzen und so weiter, also Kochsalz, ist ja Natriumchlorid, also NaCl. Und das ist ein, ja, wie gesagt, eine ziemlich stabile Stoffverbindung. Das geht nicht kaputt. Das schmilzt erst bei einer Temperatur von 801 Grad Celsius. Und der Siedepunkt ist noch weit höher, über 1000 Grad. Es bildet Kristalle, die, wenn sie brechen, auch weitere Kristalle bilden. Es ist ziemlich spröde. Aber auf der anderen Seite ist Salz halt wirklich lebensnotwendig für uns. Wenn man Wasser trinkt, wo kein, also oder Nahrung, salzarme oder salzfreie Nahrung zu sich nimmt, dann ist es ziemlich schnell so, dass man irgendwie einen Mangel an Nährstoffen hat. Und deshalb ist einfach wichtig, dass wir Salz zu uns nehmen. Das erhält unser Leben. Ich weiß gar nicht, was ich. Genau. Und wir können es auf vielfältige Art und Weise verwenden. Wie gesagt, in erster Linie, wenn wir an Salz denken, dann denken wir daran, dass wir Essen würzen, dass wir dem Essen einen guten Geschmack geben. Zu viel Salz ist natürlich auch nicht gut. Wenn Essen versalzen ist, schmeckt es auch nicht. Also man muss das in der richtigen Dosierung verwenden. Es gibt bunte Salze. Also bei einem Kochsalz habe ich nachgelesen, in Deutschland, das muss mindestens 97% NaCl enthalten. Und der Rest können dann irgendwelche anderen Mineralien sein, die da verbunden sind. Also wenn es bunte Salze sind, also normales Natriumchlorid ist halt dieses weiße Salz, das wir kennen. Wenn es bunte Salze gibt, dann sind da noch Verbindungen mit anderen Elementen dabei. Und das sorgt dafür, dass manche Salze auch verschieden schmecken. Ich bin jetzt nicht so der... da muss man das schon relativ pur essen, damit man diese Unterschiede merkt. Es gibt da verschiedene Geschmacksnoten. Und was auch interessant ist, je feiner das Salz gemahlen ist, desto intensiver ist auch der Geschmack. Was daran liegt, dass dann halt mehr Oberfläche auf der Zunge zum Beispiel ankommt. Genau. Und deshalb muss man halt aufpassen, wenn man es würzt. Wenn man zu viel Salz verwendet, wird es halt vielleicht scharf oder beißend und das ist nicht so toll. Ja, ein weiterer Punkt oder ein weiteres Anwendungsgebiet von Salz ist halt Streusalz. Auch wenn der Winter jetzt langsam zu Ende geht und wir ja hier auch ein recht milden Winter die meiste Zeit hatten, kennen wir das auch. Wenn die Straßen glatt sind, dann streuen wir Streusalz auf die Erde, weil Salz auch die Eigenschaft hat, die Schmelztemperatur von Wasser zu senken auf knapp unter minus 21 Grad. Und das ist auch ein gutes Anwendungsgebiet. Aber Streusalz ist halt zum Beispiel nicht wirklich zum Verzehr geeignet und muss deshalb auch nicht den hohen NaCl-Gehalt haben, den normales Kochsalz hat. Und dann wird es noch auch zur Konservierung verwendet. Gerade im Frühjahr wurde das oft verwendet, auch zu der Zeit, halt, in der Jesus gelebt hat, haben die Menschen Salz genutzt, um Lebensmittel länger haltbar zu machen. Was halt daran liegt, dass dann das Salz dem Lebensmittel das Wasser entzogen hat und somit die Basis für Mikroorganismen, dass sie sich dort vermehren können und Schimmel oder andere Verdärmungsprozesse eintreten konnten. Es bewahrte sozusagen die Lebensmittel auf und machte sie länger haltbar. Und deshalb war es zu der Zeit auch ein sehr kostbares, kein großer Wertgegenstand heutzutage. Man kann natürlich auch spezielle Salze kaufen, die wesentlich teurer sind, aber trotzdem war es damals natürlich viel mühevoller, auch Salz zu gewinnen und das zu nutzen. Und es gab sogar Zeiten, in denen Salz als Zahlungsmittel genutzt wurde. Genau, jetzt sagt Jesus ja hier, wenn das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Wenn man jetzt sich die Wissenschaft befragt, ob Salz überhaupt fade werden kann, dann ist die einhellige Meinung der Wissenschaftler, das geht nicht. Also Salz ist salzig. Das ist nicht wie andere Gewürze, die nach einer gewissen Zeit ihren Geschmack verlieren, weil die Geschmackseigenschaften halt verloren gehen, weil es irgendwelche anderen organischen Verbindungen sind, sondern Salz ist halt einfach Salz. Salz kann nicht salzig werden. So wie man kein fettfreies Fett produzieren kann und weiß, dass Salz salzig bleibt. Und ich glaube, ein Punkt ist, dass Jesus gerne gerade solche Vergleiche genutzt hat, die ein bisschen hinken oder die einen stutzig machen, wo man denkt, das geht doch gar nicht, das ist doch unmöglich. Denn das haben die Zuhörer ja auch gewusst. Sag ich mal, Salz bleibt halt salzig. Das könnte ein Punkt sein. Der andere Punkt könnte sein, dass damals und viele Menschen halt Salz hatten, welches nicht diesen hohen Reinheitsgehalt hatte und viele Mineralien da drin oder in Verbindung mit anderen Mineralien waren. Und wenn das Salz feucht wurde, dann wurde mit der Zeit das Salz ausgewaschen und am Ende war nur noch, sag ich mal, Kies da oder der Rest und dann schmeckte es nicht mehr. Und dann ist man auch hingegangen und taugte zu nichts mehr, dieses Salz, und hat es dann auf die Straße geschmissen und die Leute haben es zertreten. Das könnte eine weitere Erklärung sein, warum Jesus hier davon spricht, dass Salz fade geworden ist und dann auch mit der Konsequenz, dass man es dann ja einfach wegwirft, weil es zu nichts mehr taugt. Genau. Kommen wir zum Licht. Ja, einmal eine Definition von Licht habe ich uns dort aufgeschrieben. Und zwar, wenn man jetzt physikalisch dran geht, dann ist in der klassischen Elektrodynamik wird Licht als eine hochfrequente elektromagnetische Welle aufgefasst. Im engeren Sinne ist Licht nur der für das menschliche Auge sichtbare Teil des elektromagnetischen Spektrums, das sichtbare Licht, also Wellenlängen zwischen ca. 380 und 780 Newtonmeter. Müsste das sein, ne? Nanometer? Nee. Was habe ich gesagt? Ach, Newton. Nano, genau, das macht Sinn. Genau. Aber zusammengefasst, halten sich halt bei Licht um Wellen, die für uns halt sichtbar sind in verschiedenen Farben, die unser Auge wahrnehmen kann. Es gibt ja verschiedene Tiere, die ein weiteres Spektrum haben oder ein engeres Spektrum, aber letztendlich ist Licht, wenn man es einfach naturwissenschaftlich betrachtet, sind es Wellen, die wir wahrnehmen und mit denen wir ja hell und dunkel und verschiedene Farben unterscheiden können. Darüber hinaus hat Licht aber ja für uns jetzt, oder ist Licht für uns mehr als nur, dass es jetzt irgendwie verschiedene Wellen sind. Sondern ich denke, Licht ist erstmal eine Lebensquelle. Ohne Licht kann eigentlich nichts wachsen. Also es gibt, glaube ich, keine oder so gut wie keine Lebewesen oder Organismen, die ohne Licht irgendwie sich wachsen und vermehren können. Selbst in der Tiefsee ist es schwierig, irgendwas zu finden, was ohne Licht wächst. Also es braucht man einfach Licht, um damit Leben existiert und wachsen und sich entwickeln kann. Ja, Licht ist einfach da. Also es kann nicht aufhören, Licht zu sein. Ich kann zwar Licht, also ich kann es verdunkeln, ich kann was über das Licht drüber machen, aber das Licht ist immer noch Licht. Ich sehe es dann zwar vielleicht nicht mehr, aber Licht ist noch da. Und umgekehrt ist es so, dass Licht aufdeckt. Wenn wir irgendwo in einen dunklen Raum kommen und eine Lampe anmachen, dann wird alles angestrahlt und wir finden Sachen. Wir entdecken Sachen, wir sehen die Sachen, die in diesem Raum drin sind. Und ja, man nutzt ja zum Beispiel im Dunkeln auch eine Taschenlampe, wenn einem was runtergefallen ist, um es wiederzufinden oder so. Und deshalb gibt Licht uns auch ja eine gewisse Sicherheit. Wenn Licht da ist und wir Dinge erkennen können, dann fühlen wir uns sicherer. Heute Nacht noch, ne, hat Lisbeth musste aufs Klo und wir haben gesagt, geh doch alleine, du musst doch nicht zu uns kommen, kannst alleine aufs Klo gehen, wieder zurückgehen. Ja, aber ich habe Angst und ja, was könnte dir denn helfen? Ja, wenn da Licht im Flur wäre, ne? Okay. Das hätte ihr dann Sicherheit gegeben und sie hätte keine Angst gehabt. Und ja, genau so ist es doch, wenn man, sag ich mal, durch einen Feldweg oder im Dunkeln durch eine Straße geht und da sind Laternen, Straßenlaternen, dann fühlt man sich wesentlich sicherer, weil man erkennen kann, ob irgendwo, ja, jemand kommt, der vielleicht bedrohlich wirkt oder wie auch immer. Oder also man fühlt sich einfach sicherer, wenn Licht vorhanden ist. Und genauso gibt uns Licht halt Orientierung. Ja, auch das Beispiel mit einer Straße, wenn da Laternen sind, kann man sich besser orientieren und weiß, wo der Rand von der Straße ist. Oder an der See gibt es Leuchttürme, die früher, oder aber heute auch noch, den Seefahrern Orientierung gegeben haben, wo Klippen sind, wo sie aufpassen müssen, wo das Ufer ist, damit sie nicht auf Grund laufen. Oder die Sterne am Himmel nachts können einem Orientierung geben, wenn man sie zu lesen weiß, wo man lang muss. Genau. Und ja, Licht kann einfach nicht verborgen sein, sondern es ist halt da und es ist schwierig, Licht auszustellen, dass gar kein Licht mehr da ist. Also ein Raum völliger Dunkelheit. Da müssen schon, wie gesagt, wieder Forscher hingehen und den speziell bauen, damit absolute Dunkelheit vorhanden ist. Ja, und Licht hat einfach eine verändernde Kraft, haben es gerade schon gehört. Also nichts kann leben oder existieren ohne Licht. Pflanzen brauchen Licht, um Sauerstoff zu produzieren und Photosynthese zu betreiben. Alles braucht Licht, um zu wachsen und sich zu verändern. Und ja, deshalb ist Licht einfach eine große und starke Kraft. Ja, und deshalb, glaube ich, wurde es auch direkt am ersten Tag der Schöpfung erschaffen. In 1. Mose 1, Vers 3 und 4, da lesen wir davon, dass Gott Himmel und Erde machte und dann schuf er das Licht und es war gut. Also Licht ist etwas Gutes. Und erst nachdem halt das Licht da war, konnte auch alles andere in der Schöpfung dann existieren oder geschaffen werden. Also ich weiß nicht, ich denke, Gott hätte es auch anders machen können, aber das war jedenfalls der Zeit oder der Ablauf, in dem Gott es geschaffen hat. Also Licht wurde als erstes geschaffen und es war gut. Ja, und dann spricht der Herr Jesus selbst ja dann auch von sich als dem Licht der Welt in Johannes 8, Vers 12. Oder in Johannes 12, Vers 46, dass er als das Licht in die Welt gekommen ist. Und ja, umso trauriger eigentlich, was wir in Johannes 1, Vers 5 lesen, dass er das Licht in die Finsternis scheint und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also Jesus ist in diese Welt gekommen als das Licht und trotzdem hat die Welt ihn abgelehnt. Diese dunkle Welt wollte ihn nicht haben. Und heutzutage, ja, ist dieser Auftrag, Licht in dieser Welt zu sein, an seine Jünger übergegangen. Auch in Philipper 2, Vers 15 lesen wir das nochmal, dass wir als Lichter oder Himmelslichter in diese Welt strahlen sollen, als seine Jünger. Ich frage mich gerade, ob Philipper 2, Vers 15 richtig ist, aber. Na doch. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Genau. Doch. Richtig aufgeschrieben. Genau, also wir sehen, Salz und Licht haben bestimmte Eigenschaften und ja, gute Eigenschaften und sind wichtig oder ja, sind dem Herrn Jesus wichtig, uns damit zu vergleichen oder uns zu sagen, dass wir Salz und Licht sind in dieser Welt oder Erde. Ja, vielleicht einen kleinen Exkurs. Und zwar geht es jetzt, oder wird ja gesagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Ist jetzt Erde und Welt, ne, ist das das Gleiche, ist nicht das Gleiche. Und wenn man sich die Bibel anschaut insgesamt, dann kann man sagen, es gibt zwei verschiedene Bereiche, wo... Ne, geh nochmal zurück. Ich mache nochmal zurück, bitte. Es gibt zwei Bereiche, wo Erde und Welt, sag ich mal, gegenübergestellt werden. Das eine ist, sag ich mal, der Wirkungsbereich Gottes, könnte man das definieren. Und da ist Erde, sag ich mal, die Bezeichnung für den Bereich, in dem Gott wirkt, in dem er sich besonders bezeugt hat und zu dem er eine besondere Beziehung hat. Das war damals Israel und ist heute die Christenheit. Das heißt, das ist, ja, sag ich mal, da wo Gott wirkt. Und die Welt hingegen ist die Bezeichnung für den Bereich, der ohne Gott und den Widerspruch zu ihm lebt. Das ist die heidnische Welt. Also dieses klassische, ja, Gott ist, also Gott hat sich der Erde oder Israel oder uns Christen zugewandt und der Rest ist, sag ich mal, die Welt. Und dann kann man noch anders unterscheiden zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Und da ist halt so, dass es die Erde sich bezieht auf die irdischen Verhältnisse, in der die Ungläubige und Gläubige gestellt sind. Also Ehe, Familie, Fähigkeiten, Besitz, Arbeitsverhältnisse und so weiter. Diese Beziehungen und Eigenschaften gehören zur Erde. Im Himmel haben sie keinen Bestand und zum System der Welt gehören sie auch nicht. Im Unterschied dazu gibt es die Welt als ein System, das von dem Fürsten dieser Welt, dem Satan, regiert wird. Es handelt sich also um ein böses System, von dem wir lesen, dass es die Gläubigen zwar in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sind. Und ja, also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt das in diesem Fall so eine große Auswirkung hat auf das, was wir ob jetzt Salz wirklich nur für den Bereich der Erde ist und Welt und das Licht für die Welt. Da gibt es wahrscheinlich Gelehrte, die sich darüber streiten. Ich glaube, in dem Zusammenhang, was wir heute hier daraus lernen oder ableiten wollen, ist, glaube ich, ist nicht wirklich entscheidend, ob es jetzt das Salz der Erde oder der Welt ist. Fakt ist, es gibt einen Bereich, in dem wir erstmal leben, die Umstände, die wir gestellt sind auf dieser Erde, und es gibt einen Bereich, der darüber hinausgeht, ein Herrschaftsbereich, und wir leben in dieser, auf dieser Erde, in dieser Welt, und sollen dort halt Salz und Licht sein. Ich denke, das kann man so ein bisschen zusammenfassen. Genau. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Und zwar, ja, was heißt das, wenn wir jetzt Salz und Licht sind? Und ich glaube, was entscheidend ist, ist, dass hier steht, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Wir sind es. Egal, ob wir jetzt so leben und so handeln oder nicht. Das ist unsere Identität als Christ. Wir sind Salz und wir sind Licht. Genauso wie Salz sich nicht verändern kann, also nur äußerst schwer, und genauso wie Licht nicht aufhören kann, Licht zu sein, sind wir als Jünger Jesu, sollen wir als Jünger Jesu Salz und Licht sein. Das ist die Urgeneigenschaft, die in uns drin ist. Wir können das nicht kaputt machen. Wenn also Jesus hier davon spricht, dass Salz fade wird und es wird rausgeworfen, dann ist das eigentlich, ja, dann sind das jetzt keine alternativen Fakten, weil Salz plötzlich doch fade werden kann, sondern es ist höchstens dieser offensichtliche Widerspruch, den ich vorhin schon mal versucht habe anzusprechen. Also dieses offensichtlich, was nicht sein kann, weil Salz benutzt man halt, um zu salzen, und Salz ist halt salzig. Und Licht nutzt man nicht. Wenn man Licht hat, macht man es eigentlich nicht dunkel, damit es dunkel wird. Das verhüllt man nicht, sondern Licht wird halt gesehen und Licht sollte da sein, um da zu sein. Man kann es halt nicht wirklich unterdrücken, dass Salz Salz ist und dass Licht Licht ist. Wie gesagt, man kann es irgendwie und es ist halt auch wirklich schwierig, ein versalzenes Essen wieder so hinzukriegen, dass es nicht mehr versalzen ist, den zu verdünnen oder so. Einfach ist trotzdem immer noch irgendwie salzig. Wie gesagt, und wenn man über ein Licht eine Decke drüber legt, dann ist es trotzdem noch irgendwo, scheint ein bisschen durch. Und deshalb, wenn ich jetzt versuche, meine Identität als Salz oder als Licht zu unterdrücken, wenn ich versuche, diese Eigenschaften zu unterdrücken, ich habe, dann verleugne ich eigentlich meine Identität, die ich in Christus habe. Ich versuche, was anderes zu sein, als was ich bin, kann man sagen. Es ist ja wie heutzutage, ja, ist ja diese Gender-Diskussion und so weiter immer ja dabei. Leute versuchen, ihre Identität als Mann oder Frau umzuändern. Ja, das klappt vielleicht äußerlich oder auch innerlich nach außen, aber trotzdem ist es eigentlich immer noch ein Mann oder eine Frau. Das kann man nicht ändern. Und wenn ich das tue, dann verleugne ich eigentlich das, was Gott in mir geschaffen hat, nämlich mich als Mann oder als Frau geschaffen hat. Und wenn ich versuche, meine Eigenschaften als oder das, was ich bin als Christ, zu unterdrücken, dann handle ich eigentlich genauso gegen das, was Gott sich vorgestellt hat, gegen das, was der Schöpfer möchte. Und trotzdem, obwohl es meine Identität ist und das, was ich bin, bin ich trotzdem aufgefordert oder sind wir dazu aufgefordert, halt dieses Salz zu sein und auch so zu handeln und das Licht zu sein und wie Licht zu handeln. Das ist so ähnlich, wie wir letzte Woche oder vor zwei Wochen bei dem Gemeindewachstumswochen davon gelesen haben oder gehört haben, dass diese Frucht, dass die nah am Weinstock bleiben soll. Also je näher die am Weinstock dran ist, desto ja besser schmecken ja scheinbar die Früchte, haben wir gelernt. Und desto mehr kann sich ja Jesus um uns kümmern, dass wir Frucht bringen können. Und das ist halt unsere Aufgabe, dass wir wirklich dranbleiben. Weil ansonsten ja werden wir eigentlich, es taugt uns nichts mehr, als hinausgeworfen zu werden und zertreten zu werden. Wir verlieren dann nicht unser Heil, aber wir sind eigentlich zu nichts Nütze, zu dem, was zu uns als Christsein dazugehört, als Jünger Jesu, um ihm nachzufolgen. Und deshalb spricht uns eigentlich diese Vergleiche eigentlich doch Mut zu, wirklich ihm nachzufolgen und ihm und so zu handeln, wie Jesus es möchte. Denn indem er sagt, dass wir es sind, dass wir Salz sind und dass wir Licht sind, brauchen wir eigentlich gar nichts mehr dazu zu tun. Wir müssen es nur wirken lassen in uns. Wir müssen einfach nur unsere Eigenschaften, unsere Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, zum Ausdruck kommen lassen. Wir sollen sie also nicht trüben oder negativ beeinflussen. Und ja, wie kann das geschehen? Bitte eine Folie weiter. Schauen wir uns nochmal das Salz an. Also ich glaube, das Salz hat, wie gesagt, eine konservierende Wirkung. Es wurde zur Konservierung verwendet. Und wir als Christen, als Nachfolger Jesu, haben die Aufgabe, wirklich diese Werte und die uns Jesus und dieses Gott vermittelt, die er geschaffen hat, die Schöpfungsordnung und so weiter, einfach zu bewahren und in unserem Umfeld dadurch auch Vorbild zu sein. Wir erleben das heutzutage, dass so viele Dinge, die der Schöpfung oder der Ordnung Gottes entsprechen, wie die Ehe, wie Geschlechter, wie andere Moralvorstellungen, dass die immer weiter verrückt werden, dass ja sogar unter Strafe fast gestellt wird, wenn man sich dagegen äußert und diese Dinge benennt. Und da haben wir als Christen einfach die Aufgabe, da weiter unseren Standpunkt zu vertreten und auch so zu leben. Und dazu gehört es, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau, zwischen einem Mann und einer Frau, ein Leben lang gehört und dass wir dadurch ja heutzutage leider fast zur Ausnahme gehören, aber das sind Punkte, wo wir wirklich Salz sein können, wo wir eigentlich eine gewisse, wo wir diese Werte bewahren können und die Leute erkennen, ja, guck mal, da gibt es Leute, die wirklich sich noch so verhalten, wie Gott sich das vorgestellt hat und die da auch glücklich drin sind und die das gut finden und deren Leben gesegnet ist und die dadurch Freude am Leben haben. Und genauso gilt es für Arbeit oder Beruf, dass wir uns ja nach den Gesetzen richten, dass wir das tun oder ja, was unser Arbeitgeber, was unser Vorgesetzter von uns möchte und uns ehrlich verhalten und auch sagen, wenn zum Beispiel der Chef sagt, ja, guck mal, da brauchst du nicht so genau hinzugucken, lass das mal durchgehen, dass wir dann sagen, nee, das ist nicht korrekt, wenn ich das so mache, sondern dass wir da wirklich dazu stehen und ehrlich sind, dass wir einfach authentisch sind und unser Leben so leben, dass es mit dem, was wir sagen, auch übereinstimmt. Und das wirkt dann auch attraktiv auf andere Menschen. Und genauso, wie gesagt, kann unser Lebenswandel dann auch einen positiven Einfluss auf unser Umfeld haben. Das würde ich jetzt mal mit dieser Würze des Salzes beschreiben, dass die Menschen Geschmack darauf bekommen, dass ein Leben mit Gott doch attraktiv ist, dass es gut ist und dass man dadurch ein zufriedeneres Leben hat und ein freudiges Leben haben kann und wir somit einfach einen positiven Einfluss auf unsere Umgebung haben können. Wie viele Kinder leben heute in irgendwelchen Patchwork-Familien oder kennen ihren Vater nicht und so weiter. Und wenn die dann zu uns kommen, in Familien, die gesund sind, wo es Vater und Mutter gibt, wo sich die Eltern um die Kinder kümmern und Zeit nehmen, Kinder haben, sehen sich danach und freuen sich, wenn sie das erleben und sagen, oh, das kenne ich von zu Hause gar nicht zum Beispiel. Ja, das ist etwas, das macht dann Hunger, das macht Appetit auf Christsein, auf das, was bei uns anders ist als bei ihnen, weil wir wirkliches Leben aus der Fülle haben können beim Herrn Jesus. Genau. Und so können wir Vorbilder sein in unserem Umfeld und Menschen einfach motivieren, uns auch nachzufolgen oder sie einfach neugierig zu machen, warum sind wir so, warum verhalten wir uns so und dann gibt uns das die Möglichkeit, ihnen noch mehr vom Herrn weiterzugeben. Kommen wir zum Licht. Ja, und beim Licht haben wir ja nochmal zwei weitere Vergleiche. Und zwar einmal eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen sein. Und vermutlich werden die Jünger, die Menschen, zu denen Jesus dort direkt gesprochen hat in dieser Bergpredigt, erstmal an Jerusalem gedacht haben. Und weil Jerusalem lag ja auf dem Berg, 1000 Meter hoch, glaube ich, ungefähr. Und wenn man dann, wenn die Juden nach Jerusalem gepilgert sind, dann haben sie immer diese Stadt dort oben gesehen. Also ich war ja noch nie in Israel, aber ich vermute mal, dass die da waren, bei Esther oder meine Eltern oder wie auch immer, dass wahrscheinlich schon auch so beschreiben kann, dass das wirklich so ist, dass man diese Stadt dort oben sieht und immer vor Augen hat, wo man da so hinfährt oder wo man hingeht. Und ja, diese Stadt, die konnte nicht verborgen sein. Und vor allem, wenn es dann noch vielleicht auch im Dunkeln ist und dort es beleuchtet war. Letzte Woche war ich ja mit Marie in Luxemburg. Das ist auch so ähnlich. Das liegt auch, also die Altstadt, auf einem Berg. Und dann konnte man von unten auch sowas abends schön beleuchtet dort und man konnte die Stadt noch schöner sehen. Die wird einfach gesehen. Ne? Das ist wie so ein, halt auch wie ein Leuchtturm, der irgendwo am Ufer steht. Es kann nicht verborgen sein. Und sie wird von allen gesehen. Und unser Licht als Christen, als Jünger, soll halt in die Ferne strahlen. Alle sollen eigentlich sehen können, da sind Jünger Jesu, Nachfolger Gottes, die ihm nachfolgen und die seine Werte vertreten und vermitteln. Und das sollen alle sehen können. Ja? Also ich denke, das ist eher allgemein gesehen, dass wir zum Beispiel auch als Christen, als Gemeinde hier in Wulfen auch eine Auswirkung haben nach draußen, dass die Leute sehen, dort sind Christen, die wirklich sich nach Jesus richten und die tun Gutes und die sind positiv von Gott verändert worden. Und dann haben wir als zweites diese Lampe, die man die im Haus leuchtet. Das wäre die nächste Folie. Und da geht es eigentlich darum, also man hat diese Lampe, die man nicht unter, also dieser Scheffel ist ja so ein Eimer quasi, so ein 10-Liter-Eimer gewesen. Natürlich stellt man keine Lampe irgendwo auf im Zimmer und stellt dann einen Eimer drüber, damit die keiner sieht, sondern im Gegenteil, man stellt die im Haus, sag ich mal, auf den Tisch und dann leuchtet das. Also wir haben ja heutzutage halt gute Lampen überall, aber damals war es ja noch so, dass die, sag ich mal, so eine Öllampe hatten und die stand dann irgendwo im Raum und hat den Raum erleuchtet. Und das war im Haus. Und das, denke ich, ist unser direkter Auftrag an uns persönlich, dass wir in unserem Haus, in unserem direkten Umfeld, in der Familie, am Arbeitsplatz, im Verein, wo auch immer wir uns halt aufhalten, dass wir da auch unser Licht leuchten lassen und strahlen lassen. Und dass wir dann, dass sich da unser Wesen, unser Charakter, als unsere Eigenschaft, unsere Identität als Jünger Jesu zeigt und einen positiven Einfluss hat. Und nicht umsonst wird zum Beispiel in den Eigenschaften, die Älteste oder Diakone aufweisen sollen, auch genannt, dass diese Personen halt ihrem Haus zum Beispiel gut vorstehen sollen. Also wenn ich in meinem eigenen Bereich gut handle und ja dort ein gutes Vorbild bin, dort entsprechend lebe, dann macht Gott uns auch fähig, im weiteren Bereich diesen Einfluss oder diesen positiven Einfluss auch auszuwirken und weitere Aufgaben auch im Reich Gottes zu übernehmen. Und ja, wer sich im Kleinen bewährt, dem werden auch größere Aufgaben zugeteilt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in unserem eigenen Umfeld in der Nähe dieses Licht sind und den Raum erhellen dort. Und es nicht halt durch irgendwelche anderen Sachen dieses Licht trüben, dunkel machen, Lampenschirm drum oder so, sondern wirklich das Licht voll strahlen lassen, damit man bis in der letzten Ecke des Hauses eigentlich Licht ist und man alles sehen kann. Und ja, das führt dann eigentlich dazu, zu dem Ziel, was dann der Jesus in Vers 16 eigentlich sagt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Also die sehen unsere guten Werke, weil wir Licht sind, weil wir Salz sind. Und die Konsequenz daraus ist, dass sie euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Und das ist, glaube ich, das Ziel, zu dem wir als Christen, als Jünger Jesu berufen sind. Letztendlich soll unser Leben den Herrn verherrlichen oder den Vater auch verherrlichen, also Gott verherrlichen einfach. Und Das geschieht halt dadurch, dass die Leute, dass die Menschen unsere guten Taten, unsere guten Werke sehen, die wir tun, weil wir seine Nachfolger sind, die wir aus Dankbarkeit tun und die wir tun, weil es einfach unsere Identität, unser, ja, ureigenste Eigenschaft als Jünger Jesu nachkommen, indem wir Salz sind und indem wir Licht sind. Also, und das äußert sich dann in diesen guten Werken, die wir tun. Und bei diesen guten Werken geht es jetzt nicht darum, dass alle Menschen sehen, dass wir viel Geld spenden, dass wir tolle Gebete machen können und dass wir fasten oder wie auch immer. Weil, wenn wir uns den weiteren Teil der Bergberichte anschauen, dann geht Jesus ja genau darauf ein, dass es nicht darauf ankommt, solche Dinge öffentlich und zu tun, sodass die Leute uns dafür bewundern, sondern dass einfach unser ganzes Wesen, unser ganzer Charakter, unser ganzes Handeln davon beeinflusst wird, von der Liebe zu Jesus und ihm nachfolgen zu wollen und dass unsere guten Taten und guten Werke daraus resultieren. Nicht um beachtet zu werden vor den Menschen, sondern vor Gott. Aber wenn wir die Taten tun, dann sehen die Menschen in unserem Umfeld das natürlich auch und sehen, dass wir verändert worden sind und sehen, wie gut Gott ist. Sie sehen die Güte Gottes an unserem Handeln und an unseren Werken. Und das führt diese Menschen dazu, dass sie auch sie Gott verherrlichen. Also auch Menschen, die keine Jünger Jesu sind, die nicht sein Nachfolger sind, können ja Gott verherrlichen. Das sehen wir zum Beispiel bei dem Hauptmann am Kreuz, der sagte, da steht ja wörtlich, er verherrlichte Gott und sagt, dieser war Gottes Sohn. Oder auch an anderen Stellen, ich glaube in Daniel zum Beispiel, da lesen wir auch davon, dass der König dann Gott verherrlichte, wobei man da sogar sich fragen könnte, auch wirklich sich zu Gott gefunden hat. Aber Menschen verherrlichen Gott aufgrund unserer guten Werke, die wir tun. Und das ist das, was Gott von uns möchte. Das ist das Ziel. Und wie das geschehen kann, ich glaube, davon lesen wir dann noch in den weiteren Versen in der Bergpredigt. Da gibt Jesus noch einige gute Hinweise darauf, wie es geschehen soll und wie es nicht geschehen soll. Und ich denke, ich hoffe, das macht uns doch Hunger und neugierig auf die nächsten Predigten zur Bergpredigt. Und ich hoffe, wir können das in unserem Leben wirklich umsetzen.